Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Credits High Podcasts. Ich bin Matthias und heute geht es um die Serie Gilmore Girls. Ja, Gilmore Girls wird wahrscheinlich den allermeisten ein Begriff sein. Eine Serie aus dem Anfang der 2000er, ich glaube von 2000 bis 2007 gedreht und damit 7 Staffeln in der Originalserie. Hinzu kommt noch eine Nachfolgerserie, die 2016 auf Netflix erschienen ist, aber dazu später mehr. Worum geht es denn jetzt genau in Gilmore Girls? In Gilmore Girls verfolgen wir das Leben der zwei Protagonistinnen Lorelei und ihrer Teenager-Tochter Rory Gilmore, die zusammen in der amerikanischen Kleinstadt Stars Hollow wohnen. Im Laufe der Serie schauen wir so Rory beim Erwachsenwerden und Lorelei beim Muttersein zu. So erleben wir die erste, zweite und dritte Liebe, Schul- und College-Abschluss, Kleinstadtdramen und vieles mehr. Und das eben nicht nur aus Sicht der Heranwachsenden, sondern auch aus der parentalen Perspektive. Nach 7 Staffeln war 2007 dann das Ende erreicht, doch mit einer vokalen Fangemeinde gelang 2016 dann noch einmal ein kurzes Comeback auf Netflix. Die Kritiken hierzu waren allerdings eher gemischt. So schreibt die Time beispielsweise, dass die neue Netflix-Show anachronistisch und komplett aus der Zeit gefallen sei. Und tatsächlich, die 2016er Fortsetzung wirkt in vielen Fällen outdated. Damit ist sie aber in guter Gesellschaft mit der Originalserie, die beim Schauen im Jahre 2020 ebenfalls viel Angriffsfläche bietet. Und damit kommen wir jetzt zur Kritik zu Gilmore Girls. Unterhaltsam, unsympathisch. Wir schauen Geldadel und Freunden bei ihren prätentiösen White People Problems zu. Alle sind unsympathisch und wir haben Spaß dabei. Klingt erstmal nach Kardashians, trifft in abgeschwächter Form aber auch auf Amy Sherman Palladinos 2000er Serie Gilmore Girls zu. Kenner der Serie springen nun zu Recht auf die Barrikaden und fragen sich denn, wie die bodenständigen und progressiven Gilmore Girls, Lorelei und Rory, in diese Gleichung passen. Und in der Tat, die heimliche Bastion gegen diese eklige Elite scheint mit der Prämisse der Serie zunächst klar etabliert. Mutter, schwanger mit 16, von den Eltern weggelaufen, weil sie deren Welt nicht mehr gutheißte und ihre Tochter fortan alleine und in normaleren Verhältnissen großzog. Doch im Laufe der Handlung zieht es jene Protagonistinnen immer wieder in diese Welt zurück. Dadurch verbleibt die Serie stets in einem wahnsinnig konservativen Gewand, das nur auf den ersten Blick aus feministischem Stoff geformt wurde. Wer etwas in der Gesellschaft bewirken will, ist entweder männlich und reich oder kennt einen reichen Mann. Dieser Zustand wird nun allerdings nicht abgelehnt, sondern von Lorelei und Rory gerne wahrgenommen und befürwortet. Die wöchentlichen Abendessen mit den Großeltern Emily und Richard Gilmore dienen dem Geldgewinn und einer vornehmen Ausbildung Rorys, somit also einer Teilhabe an eben jener Welt. Der Traum von Harvard ist nicht nur Rorys Wunsch, sondern auch Loreleis lächerliches Verlangen nach Rebellion gegen ihre Eltern, aber eben nicht gegen die Welt, die sie repräsentieren. Eine Elite-Universität muss es ja schon sein, nur nicht Yale. Das College, das Richard, ihr Vater besuchte. Das Geld für Rorys Privatschule nimmt Lorelei dabei aber gerne mit, wie auch für ihr eigenes Unternehmen. Und Rorys Langzeitbeziehung zu Logan Hunsberger geht auch nicht viel weiter als über das Verprassen seines Geldes hinaus. Unterm Strich, Protz ist schon ziemlich geil. Diese Einstellung vertrat gerade Emily Gilmore schon immer. Doch als nun unabhängige Frau und Witwe in der 2016er Fortsetzung Gilmore Girls – Ein neues Jahr erhebt sie den Status ihres Vermögens auf eine neue Ebene. Als sie Lorelei erklärt, wieso sie ein neues Anwesen gekauft hat, schwärmt sie: "It was thrilling actually. You know, I never bought anything big before. Your father bought this house and our cars, but the sandcastle says... Owner, Emily Gilmore." Es ist paradox, wie sie einen Hauskauf als emanzipatorischen Akt feiert, der ihr nur durch das Geld ihres Mannes möglich war. Eine Feier des Status quo, des Kapitalismus, in dem immer die gleichen Männer regieren. Das Gegengewicht zu diesen Siegern des Kapitalismus sollen wieder einmal unsere Protagonistinnen bilden. Dass Rory Schwierigkeiten im Beruf hat, ist für sie dabei aber halb so wild. Sie kann im Anwesen ihrer Großeltern schließlich ihrem Luftschloss des Schreibens nachgehen. Das, was Frauen halt so tun. Man meint, passend zur Kulisse, wieder im 19. Jahrhundert zu sein. Passend also, dass sie dort ihr Buch Gilmore Girls schreibt. Palladinos Gilmore Girls mangelt es zudem an facettenreichen Konflikten. Meist stellt sich dem Zuschauer beim ganzen Drama nämlich gar nicht die Frage, wer Recht oder die besseren Argumente hat. Vielmehr sieht man sich mit Situationen konfrontiert, in denen Charaktere zu extrem agieren, um wirklich abwägen zu müssen, welche Seite man denn nun wählt. Dieses Abwägen soll nur durch unsere zuvor aufgebaute Sympathie zu einzelnen Charakteren erzeugt werden, selbst wenn diese sich völlig manisch verhalten. So sind Lorelei und insbesondere Rory in den ersten Staffeln unsere Heldinnen. Doch mit zunehmender Dauer treffen die beiden Entscheidungen und Aussagen, die kaum noch tolerierbar sind. Anstatt echte moralische Dilemma zu schreiben, verlässt sich Palladino auf die zuvor aufgebaute Loyalität des Zuschauers zu den Figuren. Doch nur weil man schwarz und weiß hat, heißt es nicht, dass man auch grau herausbekommt. Dieser Zustand macht sich vor allem am Charakter Rorys bemerkbar. In den ersten Staffeln ein zu perfekter Engel, wird in den späteren Staffeln dafür völlig überkompensiert. So geht sie in jeder ihrer späteren Beziehungen fremd. Danach fühlt sie sich natürlich immer ganz, ganz doof und schuldig, um dem Zuschauer die alte Rory wieder vor Augen zu führen und an unsere früheren Sympathien für sie zu appellieren. Das Ganze gipfelt in der 2016er Fortsetzung, in der das ständige Vergessen und Betrügen von Rory gegenüber ihrem Freund als witziger Running Gag etabliert werden soll. In den letzten 30 Sekunden der Serie kommt dann die plötzliche Einsicht Rorys, dass sie ihn ja wie Dreck behandelt habe. Loreleis verneinende Reaktion? It didn't fit. He will find someone amazing someday. Und damit ist das Thema dann auch abgehandelt. Wir können unsere Sprüchekalender wieder zu und den Fernseher ausmachen. Passend, dass das dann sowieso das Ende der ganzen Serie ist. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Publikumslieblinge der Serie Figuren wie Paris oder Mrs. Kim sind, deren Unausstehlichkeit zumindest dazu benutzt wird, wirklich witzige Dialoge zu schreiben. Im Gegensatz zu Loreleis durchweg anstrengenden, aber omnipräsenten Monologen. Doch vielleicht will uns Palladino mit diesen Schwarz-Weiß-Szenarien in genau jene Unsicherheit ziehen, die uns zwischen unserem anfänglichen Verlangen nach Zugehörigkeit und anschließend langsam wachsender Abneigung gegenüber der weißen Oberschicht oszillieren lässt. Dass Rory dem Zuschauer mehr und mehr entrissen wird, kann somit wohl auch als brillante Lehrstunde gesehen werden. Was ist euch wichtiger? Integrität oder Loyalität? Den Cheating Gilmores, wie meine Freundin und ich sie irgendwann nannten, scheinbar keins von beiden.